Und das Thema, was uns auch heute begleiten soll, ist diese Freundschaft mit Gott. Und das ist die Frage, die ich dir heute Morgen stellen möchte. Hast du selber diese Freundschaft mit Gott, dass Gott dir Freund ist? Das haben wir das letzte Mal schon gehört, letzten Sonntag. Ich lese euch jetzt eine Bibelstelle vor. Der Herr zieht ins Vertrauen, die ihn fürchten, und sein Bund dient dazu, sie zu unterweisen. Möchtest du ein Vertrauter des Herrn sein? Möchtest du, dass der Herr Jesus dir seine Geheimnisse anvertraut? Wenn wir in der Position sind, ihr Lieben, dann sind wir Freunde Gottes. Und das ist etwas sehr, sehr Wunderbares. Ich weiß nicht, wer von euch letzten Sonntag da war. Es war so eine kraftvolle Predigt von Thomas Penzel. Und er hat darüber gesprochen, was Gott in unserem Leben getan hat, was schon geschehen ist durch Jesus. Ja? Dass wir abgewaschen sind, geheiligt, gerechtfertigt sind, dass wir einen freien Zugang haben zum Vater, dass wir bereits gesegnet sind mit jeder geistlichen Segnung durch Jesus. Und das ist echt wunderbar und das ist auch richtig zu. Und ich mute euch heute so einen richtigen Spannungsbogen zu. Ja? Und ihr könnt heute eure Reife beweisen. Weil heute geht es nicht unbedingt um das, was Gott für dich getan hat, sondern heute geht es um dich, um deine Position, um das, wie reagierst du denn auf die Liebe Jesu? Wie reagierst du denn darauf? Ich möchte vielleicht betonen an dieser Stelle, ich hatte diese Predigt mir schon vorgenommen, bevor ich diese Predigt von Thomas gehört habe. Und ich finde, es passt wunderbar rein, aber es ist ein richtiger Spannungsbogen, das werdet ihr merken. Ganz zu Anfang möchte ich dir eine Frage stellen. Möchtest du zu Gottes Volk gehören oder möchtest du ein Freund Gottes sein? Das ist ein großer Unterschied. Es gibt viele Leute, die gehören zum Volk Gottes. Viele Leute, die sind seine Nachfolger, ja. Aber nicht alle, die zum Volk Gottes gehören, sind auch Freunde Gottes. Jesus sagt in Johannes 15, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage. Ups. Ich glaube, dass Jesus viele Leute hat, die zu ihm gehören, aber ich befürchte, er hat nur wenige Freunde. Weißt du, Gott will diese Vertrautheit, diese Innigkeit mit dir und mit mir haben. Dieses Einssein mit ihm, danach sehnt er sich. Ja? Aber Gott vertraut sein Herz nur denjenigen an, die auch vertrauensvoll mit ihm umgehen. Mit diesem Wissen umgehen, was er... Abraham war so ein Typ, ja. Gott hat gesagt, wie kann ich das dem Abraham vorenthalten, was ich mit Sodom und Gomorra vorhabe? Er war ein Freund Gottes. Ja? Wir haben uns in den letzten Jahrzehnten ja so ein Bild von Gott gemacht, was zwar der Bibel entspricht, aber nur ein Teil einer Medaille ist. Wir hören, Gott ist barmherzig, liebevoll, treu, gütig, er ist so gut zu uns und all das stimmt. Und all das ist wirklich wahr. Nur es ist eine Seite der Medaille. Stellt euch vor, ich will einen Kaffee kaufen und lege dann 2-Euro-Stück hin und der Verkäufer schaut sich dieses 2-Euro-Stück an und sieht, auf beiden Seiten ist die Zahl. Dann würde er mir die 2-Euro-Stück zurückgeben und sagt, netter Scherz, ist eine Fälschung. Eine Münze besteht aus Zahl und Kopf. Es gibt beides. Es gibt eine Medaille oder eine Münze, sie haben zwei Seiten. Und wir müssen uns heute und werden uns heute mit der zweiten Seite der Medaille beschäftigen. Denn wir als Gemeinde glauben an den Gott der ganzen Bibel, stimmt's? Der ganzen Bibel. Und es gibt auch eine Seite Gottes, die ist uns nicht so sympathisch vielleicht oder die löst unangenehme Gefühle bei uns aus, weil es ist diese gefährliche Seite Gottes. Viele Menschen, sowohl im Neuen Testament als auch im Alten Testament, sind erschüttert, als sie Gott begegnen. Schaut euch mal Johannes an. Johannes bei der Offenbarung, er fiel um wie tot. Das ist der gleiche Johannes, der an der Brust von Jesus lag. Ja? Der gleiche Johannes. Und dann sieht er den verherrlichten Jesus, diese andere Seite Gottes, und er fällt um wie tot. Ja? Daniel sinkt ohnmächtig nieder, als er nur die Stimme Gottes hört. Krass, krass. Ja. Mose versteckt sein Gesicht, weil er Angst hat, Gott anzuschauen. Gott war furchterregend für sie. Wisst ihr, Furcht des Herrn beinhaltet viele Dinge. Gehorsam, Friede, Segen, Freude, Liebe. All das ist richtig. Ja? Auch Respekt vor Gott. Aber wir haben das Kernelement von Furcht des Herrn. Das unterschlagen wir einander immer wieder. Es ist nämlich diese Furcht vor Gott. Die Furcht Gottes. Jemand, der die Furcht des Herrn in sich trägt, dem ist es das Allerwichtigste. Ich möchte das tun, was Jesus möchte. Und es ist mir egal, was Menschen darüber denken. Und Leute, da spreche ich und predige ich heute Morgen auch zu mir. Das ist so eine große Schwäche von mir. Ich versuche es den Leuten immer recht zu machen. Ich bin so ein Harmonietyp. Ich weiß nicht, ob du vielleicht auch so einer bist. Also ich bin so einer, ich versuche es irgendwie den Leuten so recht zu machen. Aber das Problem ist, wenn dann diese Spannung kommt, wem gehorche ich? Das, was Gott will oder das, was Menschen tun, wem gehorche ich dann? Oder was das, was Menschen wollen von mir, wem gehorche ich dann? Das ist die Spannung. Furcht des Herrn, das sind die Leute, die sagen, ich will Jesus in jedem Fall gehorchen. Die Bibel definiert die Furcht des Herrn zwar nicht speziell, aber wir sehen Auswirkungen innerhalb der Bibel aus der Gottesfurcht. Und das sehen wir sehr plakativ im Psalm 34, Vers 12. Da steht, kommt ihr Kinder, hört mir zu, die Furcht des Herrn will ich euch lehren. Wer ist der Mensch, der das Leben liebt und gute Tage zu sehen wünscht? Das wollen wir alle, oder? Das Leben lieben, gute Tage zu sehen wünscht. Und jetzt kommt, bewahre deine Zunge vor Bösen, deine Lippen vor falscher Rede, meide das Böse, tu das Gute, suche Frieden und jage ihm nach. Warum sollen wir überhaupt Gott fürchten? Jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Satz. Weil Gott so ist, wie er ist. Weil Gott so ist, wie er ist. Gott geht so radikal mit Sünde um, dass er seinen eigenen Sohn wegen meiner Sünde geopfert hat. So radikal geht er mit Sünde um. Die Bibel spricht sogar davon, er wurde für uns zur Sünde gemacht. Jesus war am Kreuz die personifizierte Sünde. Und wir gehen ja jetzt gerade auf Karfreitag zu. Und wir haben es heute ja auch schon im Predigtext gehört. Ja? Die Leute haben zu Anfang Halleluja geschrien, als es einfach war, Gott anzubeten. Er ist absolut heilig, absolut gerecht, er ist unbestechlich. Weißt du, Jesus ist nicht nur wegen meiner und deiner Sünde gestorben, sondern auch, weil Gott so ist, wie er ist. Gott ist hasserfüllt gegen die Sünde. Im Psalm 11 steht sogar, Gott hasst den Gewalttätigen. Könnt ihr nachlesen. Krass, oder? Dass Gott hassen kann, das ist gar nicht so in unserem Kopf so drin, ne? Jetzt lese ich euch mal drei Bibelstellen ganz kurz vor, ganz kurze Bibelstellen aus dem Neuen Testament, nicht aus dem Alten, aus dem Neuen. Er hat Augen wie Feuerflammen. Offenbarung 2, Vers 18. Von Jesus die Rede. Er selbst ist verzehrendes Feuer. Hebräer 12, 29. Und es ist schrecklich, in die Hand des lebendigen Gottes zu fallen. Hebräer 10, Vers 31. Auch das ist der Gott des Neuen Testamentes. Und wisst ihr was? Die Furcht Gottes hat in der Bibel immer einen positiven Zusammenhang. Und es warten unzählige Verheißungen auf diejenigen, die den Herrn fürchten. Menschen, die Gott fürchten, wissen, dass Gott nicht harmlos ist. Ihr alle kennt die Geschichte von Ananias und Sapphira. Für diejenigen, die sie nicht kennen, erzähle ich sie ganz kurz. Da war ein Ehepaar in der neutestamentlichen Gemeinde. Die hatten ihr Grundstück verkauft und haben einen Teil des Geldes an die Gemeinde weitergegeben, haben aber so getan, als ob es das ganze Geld gewesen wäre. Haben aber einen Teil für sich zurückbehalten. Und sind beide tot umgefallen. Und an zwei Stellen, gleich zweimal steht es da in Apostelgeschichte 5, und es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die das hörten. Denn aus dieser Begegnung mit Gott kommt diese wirkliche Erkenntnis. Wisst ihr, die Gemeinde hat plötzlich erkannt, wie Gott ist und wer Gott ist. Daraus ist Erkenntnis entstanden. Und wisst ihr, mit Erkenntnis meine ich nicht Wissen. Mit Erkenntnis meine ich Offenbarung. Und ihr Lieben, das ist es, was wir brauchen. Wir brauchen, dass unsere inneren Augen, unsere inneren Herzen geöffnet werden, dass wir sehen, wie und wer Gott ist. Wir wissen, er ist auch dieser liebende Vater, aber wir wissen auch, Wir wissen auch, dass er uns gefährlich werden kann. Ja? Sprüche 1, Vers 7 steht, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Und wisst ihr, ich persönlich bete immer wieder, Herr, ich möchte dich bitte besser kennenlernen. Bitte öffne das Herz, mein Herz, dass ich dich mehr sehe. Herr, ich möchte das Böse hassen und das Gute lieben. Woran erkenne ich, ob ich Gott liebe und in der Furcht des Herrn lebe? 1. Johannes 5, Vers 3. Denn die Liebe zu Gott besteht darin, dass wir seine Gebote halten, dass wir ihm gehorsam sind. Furcht Gottes zeigt sich darin, dass wir das lieben, was Gott liebt, und das hassen, was Gott hasst. Gott sehnt sich nach Freundschaft mit dir. Aber weißt du was? Es ist keine Freundschaft auf Augenhöhe. Ja? Was würdet ihr von mir halten, wenn ich euch sagen würde, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage? Ihr würdet sagen, Martin, du spinnst wohl. Stimmt's? Zu Recht. Aber Jesus hat es gesagt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr das tut, was ich euch gebiete. Es ist Freundschaft, aber keine Freundschaft auf Augenhöhe. Ja? Das Problem aber ist, dass wir ein einseitiges Bild von Gott haben. Wenn wir unser Wissen über Gott nur aus Predigten bekommen und nicht mehr aus dem Wort Gottes, dann übernehme ich das Gottesbild des Pastors oder des Predigers, also aus zweiter Quelle, nicht aus erster Quelle. Das, was wir wirklich brauchen, ist eine innere Offenbarung Gottes, dass er sich uns zeigt, wie er wirklich ist. Und wisst ihr was? Und jetzt kommt's, und das ist richtig schwer. Das kostet Zeit und Ruhe. Zeit und Ruhe. Du und ich, wir brauchen diese Zeit, um Ruhe, um Gott besser kennenzulernen. Wir brauchen Ruhe, um zur Gotteserkenntnis zu kommen. Und das ist eines der Punkte, die am stärksten umkämpft sind in der heutigen Zeit. Alle möglichen Medien oder wer auch immer kämpfen um deine Aufmerksamkeit. Und ich merke selber in meinem eigenen Leben, Leute, wie doll ich abgelenkt bin. Ja? Psalm 46, Vers 11, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich bin da selbst gerade am Lernen. Ich übe das so möglichst jeden Tag. Ich schaffe es noch nicht jeden Tag, aber so mal 10 Minuten einfach mal ruhig zu sein. Ja? Einfach mal ruhig zu sein, zur Ruhe zu kommen. Wir sind die abgelenkteste Gesellschaft der Weltgeschichte. Und der Geist dieser Welt ist in der westlichen Welt dabei, massiv den Leib Jesu zu beeinflussen. Auf YouTube gibt es eine Show und die heißt Mindfield. Und die hatten ein Thema behandelt, da macht man so Versuche mit Personen. Das Thema hieß Isolation, Isolation. Und da kam ein Mann in einen Raum, wo nichts drin war, gar nichts drin war. Und wo er auch nichts mehr hören konnte, also auch der Raum war schalldicht. Und die wollten einfach mal beobachten, wie reagiert dieser Mann. Der wusste auch, was auf ihn zukommt. Und er hatte so eine Vorrichtung auf sich, das war auf seinem Kopf. Wenn er da auf einen Knopf gedrückt hatte, bekam er einen Stromschlag. Nicht gefährlich, aber doch so schmerzhaft, dass man das nicht unbedingt nochmal haben muss. Und dann ist er in diesem Raum und bereits nach 2, 3 Minuten kreist der Finger über diesen Knopf. Und irgendwann, zack, drückt er drauf. Weißt du, warum er das getan hat? Ihm war langweilig. Leute, das zeigt doch, wie sehr wir alle diese Reize brauchen und wie unfähig wir sind, mit unseren Gedanken ganz allein für uns zu sein, oder? Der Moderator Michael Stevens sagte, wir mögen Langeweile so wenig, dass wir körperliche Schmerzen der Langeweile vorziehen. Erschreckend, oder? Das ist nicht krass. Wir wollen Reize, wir wollen Ablenkung, wir wollen irgendwie unterhalten werden. Warum ist das so? Wisst ihr, durch den Sündenfall hat sich unsere Genetik verändert. Vor dem Sündenfall war unser Fokus total auf Gott ausgerichtet. Total, ja? Ihn zu lieben, ihn zu anbeten, mit ihm zu herrschen, ihn zu verehren, war das höchste Ziel. Und danach wurde der Mensch selbstzentriert. Das höchste Ziel hatte sich verändert. Es ging nicht mehr darum, wie kann ich Gott glücklich machen, nicht mehr um seine Ehre, nicht mehr um das Königreich, sondern um mein Vergnügen, meinen Spaß und dass es mir gut geht. Und diese Lebenseinstellung ist sehr bekannt unter dem Namen Hedonismus. Durch die industrielle Revolution, durch die technologische Revolution hat sich der Hedonismus in unserer westlichen Welt extrem ausgebreitet. Die industrielle Revolution brachte einen nie gekannten Reichtum und die technische Revolution hat das ganze Ding wahnsinnig beschleunigt. Hedonismus sagt, ich tue alles, damit ich Spaß habe, damit ich Vergnügen habe, damit ich Freude habe und damit ich keine Schmerzen habe. Und das zeigt sich besonders im Smartphone. Das Smartphone ist der Zugang zu sozialen Medien. Und wisst ihr was? Ständige Erreichbarkeit ist nicht neutral. Smartphones üben eine extreme starke Anziehungskraft auf uns aus, die jeder von uns kennt. Und Dopamin ist eine Chemikalie, die von unserem Gehirn produziert wird und die eine Hauptrolle spielt bei unserer Motivation. Sie wird ausgeschüttet, wenn wir zum Beispiel ein leckeres Essen haben, beim Sport, wenn wir coole Gespräche haben, wenn wir gelobt werden. Dopamin belohnt uns und sorgt dafür, dass wir dieses Verhalten beibehalten. Und wir brauchen immer mehr davon, um den gleichen Effekt zu erzielen. Das Problem aber ist, dass das Gehirn nicht weiß, ob unser Verhalten diesbezüglich schädlich oder gut ist. Zum Beispiel kriegst du auch Dopamin, wenn du ganz viel Zucker zu dir nimmst oder wenn du Kokain zu dir nimmst. Ja? Dann wird auch Dopamin ausgeschüttet. Du bekommst einen Kuss, Dopamin. Du wirst gelobt, Dopamin. Ein Social Media Like, Dopamin. Wenn du das Gefühl hast, dein Handy nicht weglegen zu können, jetzt weißt du den Grund. Das Gehirn regt dich an, dir deine Belohnung abzuholen. In einem Harvard-Artikel heißt es, Smartphones versorgen uns mit einem praktisch unbegrenzten Angebot an sozialen Reizen. Jede Benachrichtigung, jedes Like auf Instagram oder eine Facebook-Nachricht kann uns einen Dopaminschub geben. Dr. Anna Lemke, die Autorin des Buches Dopamin Nation, sagte mal Folgendes. Smartphones sind die moderne Injektionsnadel. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen geschockt. Als ich das gelesen habe, habe ich auch gedacht, wie kann das sein? Smartphones sind die moderne Injektionsnadel. Und sie fährt fort, jede freie Sekunde ist eine Gelegenheit, sich stimulieren zu lassen. Glaubt ihr, dass der Hedonismus vor der Gemeinde Halt gemacht hat? Nee, auch nicht. Jede gute Predigt muss mit einem Witz beginnen. Viele Lobpreislieder sind ich-bezogen. Unterhaltung, wo man hinschaut, Vergnügen ist zu unserem Gott geworden. Was ist denn das Problem, wenn wir Vergnügen haben? Gönnt uns Gott keinen Spaß? Ich glaube, Gott hat gar kein Problem mit Spaß. Aber die Frage ist, was ist in unserem Fokus? Worauf ist unser inneres Herz ausgerichtet? Vergnügungen ersticken dann unsere Sehnsucht nach Gott, wenn sie eine Dominanz in unserem Herzen bekommen. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Vergnügungen ersticken unsere Sehnsucht nach Gott, wenn sie eine Dominanz in unserem Herzen bekommen. Warum ist das so? Weil sich unser Blick verändert. Wir schauen weg von Gott und der Spaß oder irgendetwas anderes bekommt die Aufmerksamkeit. Der Hedonismus vernebelt nicht nur unseren Blick auf Jesus, sondern verändert auch unser Gottesbild. Gottes Job ist es, dafür zu sorgen, dass es mir gut geht. Gott ist dafür zuständig, dass meine Gebete erhört werden. Nicht mehr Gott sitzt auf dem Thron, sondern ich und meine Bedürfnisse. Das ist nicht der Gott der Bibel, das ist ein Götze. Der Mensch macht sich Gott zu seinem eigenen Bild. Der biblische Gott wird immer unsichtbarer. Wisst ihr, Adam und Eva versuchten, das Vergnügen zu haben und Gott. Und als sie das Vergnügen hatten, von dieser Frucht zu essen, was passierte plötzlich? Plötzlich konnten sie die Gegenwart Gottes nicht mehr ertragen. Und sie haben sich vor Gott versteckt. Krass. Warum ist es für viele so schwierig, längere Abschnitte in der Bibel zu lesen oder mal eine längere Zeit still zu sein oder eine längere Zeit mal zu beten? Klar, YouTube versorgt dich, wann immer du willst, mit Dopamin. Dagegen kann das Bibellesen langatmig sein, eine Gebetszeit kann langweilig sein, manchmal sogar quälend. Es kommt zu einer Entfremdung dem Wort Gottes gegenüber und auch Gott selbst gegenüber. Ein Gott, der keine Spannungen in deinem Leben erzeugt, der nur gut und treu ist und der immer für dich da ist, der immer nur lieb ist und keine Ansprüche an dich stellt, ist wie ein Teddybär. Er guckt dich aus seinen Knopfaugen an, du kannst ihn mitnehmen oder auch nicht mitnehmen. Er ist harmlos, er ist dir nicht gefährlich. Er ist dir nicht gefährlich. Aber es ist nicht der Gott der Bibel. Es geht bei der Nachfolge nicht um die Nachfolger. Es geht in erster Linie um die Person, der wir nachfolgen. Würdet ihr mir zustimmen? Das stimmt, ne? Ihr merkt, es fällt mir auch nicht so leicht, darüber zu reden. Und ich möchte es nochmal betonen, ich spreche ja auch zu mir. Denn ich bin auch Teil dieser Gesellschaft. Aber es ist so wichtig, glaube ich, dass wir rauskommen aus dieser Falle. Aus dieser Falle. Damit wir wieder dieses Gottesbild bekommen, so Gott sehen, wie er wirklich ist. Ja. Ich möchte dir so ein paar Fragen mit auf den Weg geben. 3 Fragen eigentlich. Denk mal über dein Gottesbild nach. Ist er für dich wie ein Teddybär zum Knuddeln, der niemandem gefährlich wird? Und lass dir mal von Jesus zeigen, wie er wirklich ist. Er ist Herr und König, der Erstgeborene der gesamten Schöpfung. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er ist der Erstgeborene der gesamten Schöpfung. In ihm ist alles geschaffen worden, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare, das Unsichtbare. Throne, Herrschaften, Mächte, Gewalten. Alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen. Er ist vor aller Schöpfung und in ihm hat alles Bestand. Das ist unser Herr, unser König. Ja. Wisst ihr, er ist vollkommen heilig. Er ist absolut unbestechlich und gerecht. Und jeder von uns wird einmal vor Jesus stehen. Und jeder von uns wird irgendwann mal Rechenschaft über sein Leben ablegen. Und dann wird sich zeigen, was ist auf diesem Fundament gebaut worden? Gold, Silber, kostbare Steine oder Holz, Heu, Stroh oder Stoppeln? Ja? Wir sind gerettet. Einige werden wie ein brennendes Stück Holz aus dem Feuer gerettet werden. Das ist nicht die Frage. Aber möchtest du so in die Ewigkeit reingehen? Ich nicht. Ja. Da steht, er wird den Verlust tragen, nämlich den Verlust des Lohnes. Steht in 1. Korinther 3, könnt ihr nachlesen, 3, 11 bis 15. Ja. Und darum ist es so wichtig, wie bauen wir auf dieses Fundament auf? Ja. Denk über dein Gottesbild nach. Hier brauchen wir eine Herzensoffenbarung. Auf der einen Seite von seiner Liebe, aber auch von seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit. Gestern ist mir das so bewusst geworden, bevor Jesus zum reichen Jüngling sagt, verkaufe alles, was du hast und gib das Geld in den Armen, dann komm und folge mir nach, schaut er ihn mit liebevollen Augen an. Das mit der Liebe stimmt ja auch. Versteht ihr? Das mit der Liebe ist ja auch richtig. Wir müssen diese Liebe Gottes auch empfangen. Aber das andere gehört auch dazu. Dass Gott, Gott ist nicht wie ein Mensch. Er ist nicht wie ein Mensch. Wir kriegen das manchmal nicht so zusammen. Aber Gott ist Gott. Und lass uns doch Gott sein lassen. Seid ihr mit mir einverstanden? Gott ist Gott. Er ist, ja. Wir brauchen eine Herzensoffenbarung von seiner Heiligkeit und von seiner Gerechtigkeit. Wisst ihr, Jesus ist die Person, die am häufigsten die Menschen vor der Hölle gewarnt hat. Im Neuen Testament mehr als 30 Mal. Wusstest du das? Mehr als 30 Mal. Und ich weiß, wenn wir Jesus unser Leben gegeben haben, wenn er König unseres Lebens ist, dann sind wir gerettet. Das ist ja gar nicht die Frage. Aber weißt du, wenn du den Herrn fürchtest, dann wirst du auch missionarischer. Dann weißt du, dass es in deinem Umfeld Leute gibt, ja, die Jesus nicht kennen, die mal ewig in der Hölle sein werden. Und ich weiß, es wird in Predigten überhaupt nicht mehr darüber gesprochen. Aber ich möchte es hier tun. Es gibt Menschen, die verloren gehen, Leute. Die Hölle wird nicht leer sein. Die Hölle wird nicht leer sein. Und Gott hat uns einen Auftrag gegeben. Aber es passiert nur in dieser Kombi aus dieser Furcht Gottes heraus. Paulus sagt an einer Stelle, wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündige. Der hatte Furcht Gottes. Ja. Boah. Also, denk mal über dein Gottesbild nach. Und dann die zweite Frage ist, wer sitzt wirklich auf dem Thron deines Herzens? Ist es Jesus oder dein eigenes Ich, deine Vergnügungen, dein Spaß? Und hier an dieser Stelle möchte ich mal so eine ganz ernsthafte Frage stellen. Hast du dich eigentlich gründlich bekehrt? Seit vielen Jahren höre ich Zeugnisse von Täuflingen und von allem. Und das sind oftmals richtig tolle Zeugnisse. Aber wisst ihr, was ich sehr häufig vermisse, ist diesen Satz, ich habe erkannt, dass ich ein Sünder bin. Ich habe erkannt, dass ich Gnade brauche. Und darum bin ich so dankbar, auch Steffen, heute für diese Möglichkeit, hier seine Sünden zu bekennen und das in den Schredder runterschreddern zu lassen. Ich habe erkannt, dass ich ein Sünder bin. Ja? Weißt du, dass du ein Sünder bist? Weißt du, dass du ohne Jesus vor diesem Gott nicht bestehen wirst? Ja? Hast du mal vor einem Menschen eine Lebensbeichte gemacht, als du dich bekehrt hast? Mal mit deinem Leben aufgeräumt? Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht. Und das ist jetzt nicht ein zwingendes Muss für jeden. Aber es tut uns gut, mal das, was unter unserem Teppich liegt, mal ans Licht zu bringen. Das, was wir im Keller versteckt haben, mal nach oben zu schaffen. Zu wissen, boah, ich habe es mal vor einem Menschen ausgesprochen. Und dieser Mensch hat mir Vergebung zugesprochen. Das hat meinen Glauben nochmal neu gestärkt. Und ich habe nochmal neuen Bewusstsein von Gnade bekommen, weil mir Jesus vergeben hat. Wie wohltuend ist das? Wie wohltuend ist das? Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir wirklich Buße tun und umkehren, auch von unseren falschen Wegen. Als Petrus gefragt wird, was müssen wir denn tun, um gerettet zu werden? Das Erste, was er sagt, tut Buße und an jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Umkehr, Umkehr. Sehr, sehr wichtig. Also, dann die dritte Frage ist, hast du deine Götzen abgelegt? Gott kann dich nicht segnen, wenn du noch irgendwelche Götzen verehrst. Gott kann dich nicht segnen. Seien es die digitalen Medien, Pornografie, Habgier, deine Bequemlichkeit oder irgendwas anderes. Gott kann dich nicht segnen, wenn du noch irgendwelche Götzen verehrst. Sie gehören vernichtet. Sie müssen zermalmt werden. Ja. Sie müssen zerrieben werden, die Götzen. Und zu sagen, Jesus, ich will dich ganz. Wisst ihr, Leute, die noch mit einem Bein in der Welt sind und mit dem anderen Bein im Reich Gottes, die können weder das Reich Gottes genießen, noch die Welt. Entscheide dich doch für einen von diesen beiden Dingen. Dann kannst du wenigstens eins genießen. Ja? Freundschaft mit Gott und Gottesfurcht gehören untrennbar miteinander zusammen. Weil bei Gottesfurcht Gott sich dir anvertraut. Aus diesem Leben entsteht Innigkeit, Vertrautheit und Frucht. Und Frucht, ja. Und dann kannst du wirklich aus dieser Beziehung zu Gott reiche Frucht bringen. Und da möchte ich diesen Rat geben, fang an neu Gott zu suchen. Und ganz so basic, ja, fang an wieder in der Bibel zu lesen, wenn du es bisher nicht regelmäßig tust. Die Bibel ist nicht dafür da, um dein Wissen zu vermehren. Die Bibel ist lebendig und sie baut Tag für Tag etwas Neues. Und du musst jeden Morgen und jeden Tag wieder neu diese Erbauung und Erfrischung aus dem Wort Gottes bekommen, weil er dich liebt und weil er zu dir sprechen möchte durch sein Wort. Bevor du die Bibel aufschlägst, fang doch an, ganz bewusst vorher darum Gott zu bitten, Herr, bitte offenbare du dich mir, bitte zeige du dich mir, bitte rede du durch dein Wort zu mir. Das Wort Gottes ist so kostbar. Fang doch mal wieder neu an, Gott zu suchen und sein Wort zu lesen. Und setz dir Zeiten, was das Handy angeht oder was die digitalen Medien angeht. Setz dir bestimmte Zeiten. Ich weiß, man kommt heute nicht mehr so hundertprozentig klar. Und mach doch vielleicht einen handyfreien Tag. Einen handyfreien Tag. Vielleicht am Sonntag oder so. Ja? Und an dieser Stelle, lass dich nicht entmutigen. Wenn deine Suche nach dem Herrn zuerst ein bisschen schwer wird. Auch deine Seele muss sich erstmal neu eintunen. Wenn sie bisher immer abgelenkt worden ist von so vielen Reizen, dann geht es dir vielleicht wie diesem Mann bei diesem Versuchsobjekt. Dein Finger kreist um diesen Knopf. Ja? Lass dich nicht entmutigen. Je mehr du ihn suchst, desto mehr wirst du ihn auch finden. Man hat immer Hunger nach dem, wovon man sich ernährt. Je mehr du in der Bibel liest, desto mehr Hunger bekommst du auch nach dem Wort Gottes. Und je mehr du betest, desto mehr möchtest du auch Jesus immer tiefer kennenlernen. Denn er ist König und er hat deine ganze Aufmerksamkeit verdient. Stimmt's? Er hat deine ganze Aufmerksamkeit verdient, ja? Deine Seele muss sich an die Ruhe gewöhnen. Wer ihn ernsthaft sucht, der wird ihn finden. Ich wiederhole nochmal ganz kurz diese drei Fragen. Die erste Frage ist, wie ist dein Gottesbild? Die zweite ist, wer sitzt auf dem Thron deines Lebens? Und die dritte Frage ist, hast du alle deine Götzen abgelegt? Wir wollen jetzt eine Zeit der Stille haben. Nachher übernimmst du auch das Abendmahl. Aber jetzt wollen wir erstmal eine Zeit der Stille haben, vielleicht von 2 Minuten, wo jeder in sich gehen kann. Auch ohne Musik, ohne Reize, wo wir einfach mal das versuchen, gleich mal in die Praxis umzusetzen. Ja? Und Steffen, wenn du das dann übernehmen würdest, wäre ich dankbar. Super, vielen Dank. Ich würde vielleicht doch trotzdem kurz noch beten, einfach für diese Zeit der Stille. Herr Jesus, du siehst, wie abgelenkt wir sind und manchmal sind sogar 2 Minuten der Stille für uns schon zu lang. Herr, und ich bitte dich jetzt von ganzem Herzen, dass du jetzt zu uns redest, in dieser Zeit der Stille und auch im Abendmahl. Und vielleicht, Herr Jesus, wir bitten dich einfach so, dass du uns begegnest. Wir brauchen dich, Jesus. Wir brauchen deine Gegenwart. Wir brauchen dich viel, viel stärker als jemals zuvor, Herr. Amen.